Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Schuldig der Beihilfe zum Mord in mindestens 5.232 Fällen. So lautet das Urteil, das das Hamburger Landgericht heute im Fall eines früheren SS-Wachmanns gesprochen hat. Ein Wachmann, der im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig tätig war. Damals war Bruno D. 17 Jahre alt und deshalb wurden seine Taten nach dem Jugendstrafrecht bemessen. Das Strafmaß fiel gering aus, er erhielt 2 Jahre auf Bewährung. Heute ist der Mann 93 Jahre alt und sein Verfahren mutmaßlich der letzte NS-Strafgerichtsprozess. Über die Bedeutung dieser späten Prozesse, die immer wieder, wie etwa im Fall Demjanjuk, die Öffentlichkeit beschäftigten, spreche ich mit Ulrich Herbert, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Freiburg. Guten Abend, Herr Herbert.
Guten Abend.
Ist es eine Zäsur, wie manche meinen, wenn dies der letzte Prozess seiner Art gewesen sein sollte?
Vermutlich ja, jedenfalls rechtsgeschichtlich, weil damit ja doch eine Periode vorbeigeht, die in der letzten Phase, in den letzten 15 Jahren, noch eine ganze Reihe von Prozessen in Gang gebracht hat gegen nachgeordnete NS-Täter. Und auf der anderen Seite in der ersten Zeit zwischen den frühen 50er und den 80er Jahren eine große Zahl von Verfahren gegen die erstrangigen NS-Täter nicht durchgeführt hat. Insofern ist dieser letzte Prozess auch die Erinnerung an noch eine ganz gewaltige Versäumnis der deutschen Justiz in Bezug auf die Verurteilung oder vor Gerichtbringung der großen NS-Verbrechen.
Was, Herr Herbert, haben denn diese späten Prozesse gegen NS-Täter, wenn man es so einfach sagen kann, gebracht für die Opfer, für die Justiz?
Die rechtliche oder strafrechtliche Beurteilung dieser Taten ist eher nachgeordnet. Das hat auch das Plädoyer der Nebenkläger in diesem Prozess gezeigt, die eine ganz geringe Strafe nur gefordert haben und auch kein Interesse daran hatten, ebenso wie die Nebenkläger, die sie vertraten, nämlich ehemalige Opfer und Überlebende, dass dieser alte Mann ins Gefängnis kommt. Sondern es ging in diesem Prozess wie in vielen anderen darum, einerseits das Interesse und auch den Willen der ehemaligen Opfer und der Überlebenden zur öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Unrecht, dem gerecht zu werden. Wir haben da sehr bewegende Erscheinungen und Entwicklungen gesehen, also dass jemand, die überlebt hat, deren Eltern, deren Schwester und Bruder und Großvater umgebracht worden ist von den Nationalsozialisten, 70 Jahre lang darüber öffentlich gar keine Auseinandersetzung festgestellt hat und auch selbst jahrzehntelang darüber gar nicht sprechen konnte. Und deren Bemühen, jedenfalls an ihrem Lebensende, öffentlich auch in Deutschland gesagt zu bekommen, das war ein Unrecht, deine Eltern sind umgebracht worden, das war ein Verbrechen. Das war der eigentliche Sinn dieser Prozesse.
Haben Sie, Herr Herbert, Strafrechtsprozesse gegen NS-Täter selber vor Gericht beobachtet?
Jedenfalls, was die Akten angeht. Ich war ein, zweimal beim Majdanek-Prozess in Düsseldorf.
Der wurde 1975 begonnen.
Das war ein wichtiger Prozess. Aber es war damals so, dass der wenig Aufmerksamkeit erregt hat. Die Besucherränge waren eigentlich immer leer. Aber viel wichtiger war, dass die großen NS-Prozesse, übrigens auch die, die gar nicht zu Prozessen gekommen sind, sondern wo es nur Ermittlungen gegeben hat, dass diese Verfahren eine Riesenzahl an Quellen, an Aussagen, an Berichten mit sich gebracht hat, in einem Ausmaß, wie das Historiker nie zustande kommen könnten, weil die gar nicht die Mittel haben. Insofern sind die tatsächlich durchgeführten Prozesse, ich glaube, es sind vielleicht 5.000 oder 6.000, die es in Deutschland gegeben hat, sind eine wichtige Grundlage für die Erforschung und die Durchdringung der Ereignisse, die wir unter dem Sammelbegriff Holocaust zusammenfassen.
Also wenn diese Prozessaussagen wichtige Dokumente sind für die geschichtliche Forschung, das will ich sofort verstehen. Aber kann man sagen, dass die Prozesse vielleicht doch auch eine Rolle als politische Bildungsarbeit gespielt, möglicherweise erfüllt haben?
Unterschiedlich. Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Wir sahen, dass der große Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren von ganz großer Bedeutung war für die politische, ich würde nur sagen, Bewusstseinswerdung in der Bundesrepublik Deutschland. Die anschließenden weiteren Prozesse dann schon immer viel weniger. Wie gesagt, der Majdanek-Prozess, der ist ein riesiges Vernichtungslager ging, hat zwar in der Öffentlichkeit, also in der Presse, einige Aufmerksamkeit erregt, aber dann doch auch immer weniger und auch mit, ich würde mal sagen, unzureichendem Sachverstand. Das war beim Auschwitz-Prozess noch ganz anders gewesen. Es hat ein Gewöhnungsprozess stattgefunden, zugleich verbunden mit einer in der Öffentlichkeit weit verbreiteten Entrüstung über die NS-Verbrechen. Diese Entrüstung hat es vielleicht in den 50er oder 60er Jahren noch nicht so breit gegeben. Aber das Interesse an den konkreten Tatsachen selbst war nicht so groß, wie wir es vielleicht von heute aus vermuten könnten.
Es gibt Teile der Gesellschaft, die die Sinnhaftigkeit dieser Prozesse in Frage stellen. Sie sagen dann, was will man noch von diesen alten Männern? Haben die Strafverfahren möglicherweise auch ein kontraproduktives Potenzial?
Nein, das glaube ich nicht. Denn diejenigen, die sagen, was wollen wir noch von den alten Männern, haben das ja auch gesagt, als die Männer noch nicht 93, sondern 53 oder 43 waren. Das zieht sich durch. Und außerdem muss man, glaube ich, auch sehen, wir haben etwa ein Beispiel jetzt vor einigen Wochen gehabt, dass ein Mädchen, das in den 70er Jahren vergewaltigt und umgebracht worden ist durch die DNA, dass der Täter durch die DNA-Analyse jetzt 50 Jahre später entdeckt und dann auch verurteilt worden ist. Da gab es diese Aussage, was wollt ihr von dem alten Mann eigentlich nicht? Das heißt, es ist doch eher eine Aussage über die NS-Zeit selber, also auf die Wahrnehmung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so, dass ein 17-jähriger Junge, der damals zur Waffen-SS eingezogen wurde oder das freiwillig getan hat, dass man den schlechter in Verbindung zu den Taten in KZ Stutthof stellen kann, wie sagen wir mal ein Obergruppenführer aus der Zeit, der eine ganz andere Rolle gespielt hat, oder ein Spitzenmann aus dem Reichssicherheitshauptamt. Das ist schon nachvollziehbar. Andererseits, Beihilfe zum Mord und Mord sind nicht verjährungsfähig. Und wie ich eben an dem Beispiel dieses Mädchens erläuterte, gilt das natürlich auch für Tötungen während der Kriegszeit.
Der heute Verurteilte ist 93 Jahre alt, einer der letzten, der vor Gericht gestellt werden wird. Wird es unsere Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen verändern, wenn solche Anlässe künftig fehlen, wenn wir uns auf so einer konkreten Ebene mit persönlicher Schuld beschäftigen?
Vielleicht. Es ist ja häufig ein Anlass gewesen, dass in den Medien darüber berichtet worden ist, auch ausführlich berichtet worden ist, konkrete Fälle aufgeführt wurden, insofern schon. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, dass durch den Verlust der Zeitzeugen, die ja mittlerweile 100 Jahre alt sind oder den meisten eben schon tot, dass ein unwiederbringlicher Verlust entstanden ist, was richtig ist. Aber die Erinnerung an den Nationalsozialismus und seine Verbrechen sind eigentlich nicht zurückgegangen, sondern haben sich etwa im Kontext des 75-jährigen Kriegsendes eher noch verstärkt. Und das wird im nächsten Jahr durch die 80-jährige Wiederkehr des Angriffs auf die Sowjetunion so ähnlich sein. Also es ist schon so, dass diese Prozesse immer wieder darauf hingewiesen haben und auch die Berichterstattung darüber und das auch konkretisiert haben. Aber ich glaube, wir werden auch andere Wege finden, und die finden sich auch, an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern. Denn diese Verbrechen waren so gigantisch, dass man schon alles Mögliche versucht hat, sie zu verdrängen, aber es ist nie gelungen.
Heute fand der mutmaßlich letzte NS-Verbrecherprozess in Hamburg statt. Ich habe über die Bedeutung solcher Verfahren für das öffentliche Erinnern mit Professor Ulrich Herbert gesprochen. Er lehrt Gegenwartsgeschichte an der Universität Freiburg. Herr Herbert, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.